ARD. Ich möchte uns mit Hilfe von Mike Mirey in die richtige Stimmung für diese Folge bringen.
Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es noch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen?
Ja, wo, Steffi?
Weißt du was? Nee. Ich dachte immer, das wäre ein Stand-up von Olli Dittrich.
Wirklich?
Nein, es gibt diese Menschen
ja,
wirklich.
Ich weiß,
und
auch.
Er meint das im Ernst.
Es ist Mike Mirey, Art Director und Künstler. Und das war ein Mitschnitt aus der WDR Lokalzeit. Das weiß ich ja mittlerweile. WDR Lokalzeit, eh eine Goldgrube, diese Sendung. Und wir schließen uns an. Mike, vollumfänglich. Wo ist der latest shit? Woran können wir uns künstlerisch
erlabern?
Ja. Und noch viel wichtiger, wenn man kein Gefühl für Kunst hat, sind wir alle zu blöd oder kann man sich das vielleicht antrainieren? Das wäre ja schön.
Also ich habe bis zum heutigen Tag nicht geschafft, mir das anzutrainieren. Für jedes einzelne Mal, Steffi, dass ich vor einem sogenannten Kunstwerk stehe und denke, na, das hätte ich dir auch machen können.
Oh.
Will ich mir wirklich selbst eine knallen.
Vielleicht bist du auch zu blöd, ich dann aber auch. Mir hat eine an die Wand gegaffertapte Banane jetzt auch keine Tränen der Rührung in die Augen gerieben. Und auch da gilt der Satz, das hätte ich dir auch machen können.
Ja.
Und ich kann es ehrlich gesagt noch steigern, das habe ich nämlich bereits gemacht.
Wie bitte?
In den Nullerjahren habe ich eine Kaffeemaschine aus Versehen auf der Herdplatte erhitzt.
Ja.
Und die ist dann folgerichtig zerschmolzen. Und der geschmolzene Kunststoff hat eine reife Banane umrahmt. Ein wacher Geist hätte die Plastik mit fliegenden Booten auf die Biennale gesendet. Ich war einfach nur froh, dass die Feuerwehr nicht vorstellig geworden ist. Aber nun gut, wir haben alle Gags gemacht, die man machen kann. Wir werden jetzt zeitgenössische Kunst verstehen und lieben lernen. Und damit können wir erstmal einen Haken an unsere Liste, zumindest den ersten an unsere Liste der guten Vorsätze für 2025 machen.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy von NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski. Und der reift da, wo die ganzen schönen Ohrenschmeichler aus der ARD zu Hause sind, in der ARD Audiothek.
Das Flexikon ist ein Podcast, ein Lava-Podcast mit Bildungsauftrag für die wichtigen, unbequemen, viel zu selten gestellten und manchmal vielleicht auch ein bisschen wie heute peinlichen Fragen des Lebens. Die wollen wir versuchen zu beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Kunst verstehen, bin ich da zu dumm für?
Aber erstmal ein gesegnetes neues Jahr.
Ja, ich bin ganz traurig, ich habe gar keinen Insta-Rap 2024 von dir gesehen. 28 Infekte, da hätte man doch einen schönen Jahreszusammenschnitt.
Ey, halt, stopp.
Hattest
jetzt
du?
Rede ich. Ich hatte gar keinen Infekt dieses Jahr, ich hatte nur einmal Corona.
Ach so.
Letztes Jahr heißt es ja. Ich möchte aber den Leuten einmal mitteilen, dass wir die frohe Kunde überbringen können, dass unsere Freundschaft gereift und gestärkt ins neue Jahr eingetreten ist. Denn man sagt ja, in Extremsituationen werden Freundschaften nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Und Steffi und ich haben eine Extremsituation gemeinsam überstanden. Und zwar waren wir im Kino und haben zusammen Wicked geguckt. Das waren die längsten 2 Stunden und 40 Minuten unserer beider Leben. Wir haben es für die Kinder getan.
Stimmt. Es ist ja auch eine leichte Hinleitung zum Thema heute. Es ist ja auch Kunst, mit der wir uns bisher nicht anfreunden konnten.
Und das wird auch so bleiben.
Und ich hatte mir schon vorgenommen, dir danach so das Einsteigerpaket für Musicals zu schenken. Mikrorucksack, Ballonrock, 7/8 Leggings und Allwetterjacke. Aber das ist ja jetzt wohl nicht nötig. Ich fand's wirklich krass. Also wir wussten ja bei Minute 1, dass das nichts für uns werden wird. Und dann waren es ja auch nur noch 159
Minuten. Das war wirklich wahnsinnig schlimm. Und jedes Mal, wenn wieder einer angefangen hat zu singen, was sehr, sehr oft war in
ja,
dem Film,
ja,
hat Steffi so völlig verzweifelt den Kopf auf meiner Schulter abgelegt.
Habe ich? Das habe
ja,
ich gar nicht gehört.
Ich war nicht mehr. Das war wirklich, also euch viel, viel Spaß. Wenn ihr das noch vor euch habt, Wicked im Kino, viel Spaß. Das wird super. Aber auch das ist Kunst.
Ja.
Wir kommen aber zu anderer Kunst.
Genau, es geht um Kunst und wenn euch das so gar nicht interessiert, dann seid ihr genau in der richtigen Ausgabe vom Flexikon gelandet, denn wir sitzen, wie bekanntermaßen wir das schon angedeutet haben, im selben Boot. Dinge, die sich uns auf Anhieb nicht erschließen und kein Wohlgefühl bereiten, da haben wir gar keinen Bock drauf. Dafür gibt es ETFs, 3D-Puzzles, American Football, Heizungen, die man entlüften muss, sowas. Dafür interessieren wir uns auch nicht.
Musicals,
da machen wir zu. Aber so ein schönes Bild für die Wand,
da kommt man ja so ganz nicht drum herum, oder? Und anscheinend gibt es ja eine Begeisterung für teure Dinge jenseits unseres Erfahrungshorizonts. Und da, wo der Spaß zu Hause ist, die Begeisterung, da wollen wir auch zu Hause sein, da wollen wir dabei sein.
Ja, das ist ja ein sicherer Ort hier, Steffi, ne? Wir können ja offen sprechen. Mhm. Ich bescheinige mir selbst exakt genau gar kein Gespür und Verständnis für Kunst. Also zumindest nicht für bildende Kunst, so in Form von Malerei und Skulpturen, so abstrakte Sachen. Ich finde, Musik und Mode ist ja auch eine Form von Kunst, da habe ich irgendwie mehr Gefühle für. Aber also stell mich vor so einen Pollock oder einen Cézanne und du bekommst von mir maximal eine Aussage, wie zum Beispiel, na, der kann offensichtlich schön malen. Und es könnte mir ja egal sein, und auch euch, dass einen das nicht interessiert, aber dem ist nicht so. Ich fühle mich dadurch so ein bisschen wie so ein intellektueller Trockenbau und ich würde gerne Impressionismus und Expressionismus unterscheiden können. Und Steffi, ja, ich hätte nach meinem Besuch im Tate Modern in London gerne mehr gesagt, als dass die Aussicht von der Terrasse gut war und der Cappuccino gut geschmeckt hat. Wirklich.
Du hast ja schon recht, das ist ja schon mit Musik verglichen und das ist ja für uns relativ einfach, da direkt ein Urteil zu fällen. Also wenn ein Song, wenn wir den hören, dann können wir sofort sagen, ist kacke oder ist schön oder ist nicht mein Geschmack, aber da hat sich jemand richtig Mühe gegeben.
Ja, das Einzige habe ich noch gedacht, wo ich mich so ein bisschen für begeistern kann, ist so Fotografie. Also da ist mir dann auch erstmal egal, ob das jetzt Eisenstedt oder Warhol fotografiert haben oder irgendjemand bei Instagram, der sein Konfirmationsgeld für eine Leica oder eine Fuji ausgegeben hat. Ich sehe da, glaube ich, keinen Unterschied. Aber ich finde so Fotografien schön. Aber zusammengefasst, ich schäme mir die Augen aus in Museen und da falle ich meist auch unangenehm durch Ungeduld und dumme Fragen auf und das würde ich heute gerne ändern.
Ja, ich habe zum Beispiel auch so Arti-Freunde, also die leben von der Kunst. Und bei einem davon, im Büro, habe ich ein paar Jahre einen Podcast aufzeichnen dürfen. Das war lieb, da hatten wir einfach einen ruhigen Ort morgens. Und da steht ja auch so Kunst rum. Der macht Kataloge für Ausstellungen, ne? Und da wird er auch manchmal mit Kunst bezahlt. Und das fand ich schwierig. Also den vergoldeten Staubsaugerschlitten, den habe ich noch verstanden. Da habe ich sogar noch die Message irgendwie rauslesen können. Aber irgendwann hat es auch mal ganz krass nach Dung gerochen. Wie sich herausstellte, ein Künstler hatte eine Skulptur geschickt aus Elefantenkacke. Und da war ich mit meinem Latein am Ende.
Aber ich, also am Ende der heutigen Folge, Steffi, da wird uns beiden ein Seitenschal aus dem Hals wachsen und Kunstverständnis ins Gehirn.
Da und euch vielleicht auch, weil ich glaube, also so langweilig wir das jetzt hier auch gezeichnet haben, dass das wirklich ein Ort ist, also gerade zeitgenössische Kunst, wo man richtig Spaß haben kann,
ja,
wenn man möchte, wenn man sich darauf einlässt.
Wir möchten das. Mit wem hast du denn gesprochen?
Ich war auf Ausflug. Ich war in Lütjenburg, das ist ein ganz kleiner Ort an der Ostsee. Da kommt unter anderem auch Rocco Schamoni her und der Künstler Daniel Richter und dessen Bruder. Der hat da eine Galerie. Ja, der war sehr offen. Sehr redselig und der hat mich auf den Topf gesetzt.
Und hast du da was gekauft?
Ja.
Kann ich noch mal fragen. Hast du mir was Schönes mitgebracht?
Ich habe eine Postkarte mitgebracht. Mhm. Alles andere war mir finanziell nicht möglich. Ich habe mir ein Taschentuch ausgeliehen. Das könnte ich dir noch geben. Es war wirklich interessant und ich habe den einen oder anderen erhellenden Satz mitgebracht. Unter anderem auch, weiß ich jetzt, welche Rahmen ihr benutzen solltet, wenn ihr denn mal so ein Kunstwerk habt. Also auch sehr Handfestes habe ich mitgebracht.
Meine Flexpertin ist Kunstfan und Herausgeberin des Online-Magazins Der Kunstflaneur. Ihr Name ist Andrea Möller und sie hat ganz viele sehr gute Tipps, wo man sich zeitgenössische Kunst so angucken kann, ohne dafür zwingend ins Museum oder in eine Galerie gehen zu müssen, weil das sind meist Kunstwerke so im öffentlichen Raum rund um Hamburg. Und ich glaube, das ermöglicht vielen schon mal so einen niedrigschwelligen Eintritt in die Welt der Kunst, weil Galerien sind für Kunstidioten, ich glaube, das hast du mal gesagt, den Vergleich hast du mal herangezogen, Steffi, so ein bisschen wie Laufschuhläden für Laufeinsteiger, weil da wird eine Sprache gesprochen, die man im Zweifel nicht versteht und dann fühlt man sich relativ schnell erstens ausgeschlossen und zweitens komplett bescheuert und dann geht man vielleicht gar nicht erst hin. Also umso besser, wenn man das mit Hilfe von Andrea unter dem Deckmantel des öffentlichen Raumes machen kann.
Also auf dem Weg zum Edeka.
Zum Beispiel. Mhm. Und wir fangen mal ganz vorne an mit einer Frage, die ein bisschen stumpf klingt, aber die ein bisschen auf der Hand liegt. Wofür brauchen wir Menschen denn überhaupt Kunst und Kultur?
Die Kultur ist eigentlich ein Ort, wo viele unterschiedliche Meinungen eine Plattform bekommen. Und das finde ich das Besondere. Und deswegen finde ich Kultur so unglaublich wichtig, dass man eben auch mal Meinungen, Stile, Kulturen sich anschauen kann, die außerhalb der eigenen Bubble ist. Und das, um auch nochmal darauf zurückzukommen, warum gehen Menschen vielleicht ins Museum, die von zu Hause aus das schon kennen? Und das ist ja mit allen Themen so. In meinem Haushalt, also in meinem Elternhaus, hat man sich überhaupt nicht für Fußball interessiert. Ich habe dann mal in einer Firma gearbeitet, wo alle total fußballnarrisch waren. Und ich habe die naivsten Fragen gestellt, weil ich wusste nicht, was eine Schwalbe ist oder was abseits ist. Das ist mir alles nicht vertraut. Und so ist das ja mit allen Bereichen. Also wenn die Eltern Popmusik lieben, dann ist man da versierter. Und wenn die Eltern zeitgenössische Kunst zu Hause auch besitzen, dann ist einem das ja sehr viel vertrauter.
Also wir stellen fest, Kunstbegeisterung sollte einem bestenfalls schon mit der ersten Beikost zugeführt werden. Dann wächst sich das so ein bisschen automatisch zurecht mit dem Kunstverständnis. Nun hingen wir uns zu Hause früher eher an der Wand so Fotos vom Bataillon meines Vaters bei der Bundeswehr, so eine schöne Erinnerung. Und also ein paar Kunstdrucke von Miro aus dem Baumarkt. Und es wäre für meine Eltern das überhaupt gar nicht vor, aber ich hatte keine Renaissance im Prämilchfläschchen auf jeden Fall. Bei uns war eher Musik ein Thema oder klassisch Fußball. Und sowas gilt ja gemeinhin auch als deutlich volksnäher und bodenständiger, würde ich mal sagen. Also Kunst besitzen oder so in Museen gehen hat dann ein bisschen was Elitäreres als Bundesliga gucken und eine Dauerkarte für den FC Köln haben.
Zeitgenössische Kunst kann sein. Also ich stelle halt fest, wenn man in die Schule geht, 9., 10. Klasse hat man Kunst eigentlich so gelernt, dass es Malen und Abzeichnen und also eine Wiedergabe ist. Und es ist nicht wirklich eine Idee oder es ist eine Kunstgeschichte, die einem da vermittelt wird. Das findet eigentlich immer alles erst in der Oberstufe statt. Und das hat man in keinem anderen Bereich. Also dass man in der Chemie nur ein bisschen rumexperimentiert und gar nicht erklärt bekommt, was sind das eigentlich für Atome und wie reagieren die zusammen. Also es bleibt wahnsinnig an der Oberfläche. Dann finde ich auch, grundsätzlich ist es in der Öffentlichkeit sehr kritisch. Ich kenne ganz viele Tatort-Sendungen, da wird die zeitgenössische Kunst total verarscht und da stehen dümmliche Leute mit einem Sektglas vor rostigen Rohren und gucken doof und sagen, ach ja, das ist der Imperialismus, der, was weiß ich. Also es wird nie wohlwollend eigentlich gezeigt, zeitgenössische Kunst. Also man vergibt sich damit was. Also es ist ja eine Chance. Man muss ja nicht provoziert werden. Man kann in alle Ausstellungen gehen und gucken, ob es einen berührt, ob man was damit anfangen kann. Und wenn man es doof findet, geht man weiter.
Ist mir aber schon klar, ne, dass diese Tatort-Autoren und Autorinnen, dass sie Volksnähe demonstrieren wollen, indem man sich einer anderen Sache entgegen abgrenzt, dass man sagt, ja, die da oben, das hat nichts mit uns zu tun. Bin ich bei Arte.
Sie hat ja gerade gesagt, man kann ja jederzeit in eine oder sollte vielleicht auch mal in eine Galerie gehen. Wir wollen das ja auch gerne machen, aber es kostet natürlich ja auch ein bisschen Geld, in so eine Ausstellung zu gehen. Das kostet natürlich auch Geld, ins Kino zu gehen und da Wicked zu gucken oder auf ein Konzert zu gehen. Aber ich finde immer, in den Fällen weiß man ja vorher schon, dass man die Kunst mag. Also wenn ich zum Taylor Swift Konzert gehe, weiß ich ja, ich gebe 700 Euro aus, aber ich mag die Musik. Oder wenn ich in Fast and Furious 12 gehe, dann mochte ich die 11 Teile vorher schon.
Obwohl bei Musicals, das ist ja auch das Problem mit Musicals in Deutschland.
Ja.
Es gibt Leute, die zahlen da unglaublich viel Geld für. Ist ja in Ordnung, aber ich war bisher noch früher mal in Starlight Express. Das war das letzte gute Musical, in dem ich war. Aber weil man die Songs da nicht kennt. Deshalb zahlt man ungern 120 Euro, weil ich weiß, ich kenne ja die Musik nicht. Jetzt würde ich aus Erfahrung sagen, okay, das war bisher meine kluge Entscheidung. Aber es ist natürlich eigentlich blöd. Interessant übrigens auch, dass sie sagten, das sehe ich auch so. Was ist bei dir immer als erstes ausgefallen in der Schule?
Kunst.
Und Rallye und Kunst.
Hast du im Kunstunterricht?
Islandsocken habe ich gestrickt.
Ich wollte gerade fragen, lass mich die Frage noch zu Ende stellen, weil ich weiß nicht, ob die Antwort dann noch dieselbe ist. Hast du im Kunstunterricht jemals irgendetwas gefertigt, für das du dir im Nachhinein vor Schamgefühl nicht die Haut abziehen wolltest, weil es so hässlich war? Also weil ich nicht.
Ich finde, das ist auch nochmal eine interessante Frage an einen Künstler oder an eine Künstlerin. Wann hat er oder sie denn gemerkt, dass das
ich kann was?
Ja. Und dass das vielleicht andere Leute begeistert.
Ein Image, das der Kunst, glaube ich, auch so ein bisschen anhaftet, ist, dass Künstlerinnen und Künstler in den Köpfen vieler Menschen, also zumindest in Köpfen von Kunstuninteressierten, nicht so als so wahnsinnig fleißige Arbeiter angesehen werden. Ne? Das ist natürlich Quatsch, das ist uns schon klar. Aber wer anderen Leuten die Steuererklärung macht oder mal ein Klickpaket verlegt, der wird, glaube ich, einfacher als fleißig anerkannt, als jemand, der einen abstrakten Obstkorb malt. Ja. Weil das kann man ja theoretisch in seiner Freizeit auch beim Telefonieren machen. So. Ich überspitze das bewusst. Ich möchte keine Hassnachrichten von Kunstschaffenden bekommen. Ich meine das nicht so. Aber Frage an Andrea, ist das vielleicht so die Kritik an KünstlerInnen, die manchmal bei uns so mitschwingt?
Ja, das kann sein. Es gibt ja diesen allgemeinen Spruch, so Kunst kommt von Können, käme es von Wollen, hieß es Wunst. Und damit wird ja Kunst ganz häufig so ein bisschen ja auch lächerlich gemacht. Wenn man sich ein bisschen mit Kunst beschäftigt, dann stellt man ja fest, warum die zeitgenössische Kunst so ist, wie sie jetzt ist, nämlich die Fotografie hat ganz viel verändert. Die Kunst war früher ja dafür da, ursprünglich ja auch ganz viel um Menschen, also jetzt in der christlichen Tradition, die Bibel nicht lesen können, die Inhalte zu vermitteln, und die wurden, damit alle Menschen das verstehen können, gemalt. Und als die Fotografie kam, brauchte man das ja nicht mehr, die realistische Abbildung, das technische Können. Und deswegen hat die Kunst sich dann so unglaublich verändert, weil man gemerkt hat, nee, darum geht's ja gar nicht mehr. Es geht jetzt um ganz, ganz andere Sachen. Es geht um Ideen, um Konzepte.
Also erstmal, das war mir gar nicht klar.
Mir auch nicht. Also es klingt total logisch, aber...
Absolut. Ja. Und jetzt wollte ich nochmal auf was zurückkommen, weil du gerade gefragt hast, ob Künstlerinnen und Künstler vielleicht allgemein... Ich glaube, man muss übrigens gar nicht so viel gendern. Es gibt ja mittlerweile ein bisschen mehr Künstlerinnen, aber überwiegend Künstler. Mhm. Also ich stell mir so vor, oder vielleicht ist das auch in deiner Familie so, ich gehe mal davon aus, du kommst aus einem Soldatenhaushalt, wenn man in Kunst eine 2 hatte... dann hatte das keinen Wert.
In meiner Familie hatte nie jemand in Kunst eine 2, aber es wäre nicht viel wert gewesen. Beziehungsweise die Tatsache, dass ich in Kunst eine schlechte Note hatte, war deutlich egaler als meine schlechte Note in Mathe.
Genau. So. Und ich hatte ja Ernährungswissenschaften im Abitur.
Ich weiß, so? Das werde ich nie vergessen.
Ja. Und das war ja auch total unwichtig. Das war ja richtig, also das war ja eher peinlich. Also
nein.
Das habe ich ja noch jahrzehntelang aufs Butterbrot geschmiert bekommen. Hätte ich Kunst im Abi gehabt, dann wäre wahrscheinlich zumindest familienintern mein Abi gar nicht gültig gewesen.
Wäre ja aberkannt worden
vom Familienrat.
Stimmt. Aber Steffi, wenn man jetzt Künstler ist, ne, und man kann zum Beispiel super einen Streifen malen oder so rote Kringelchen. Überspitze. Da habe ich immer das Gefühl, okay, das ist ja toll, da malt ja erstmal schöne rote Kringel. Aber so richtig ernst zu nehmen... ist das doch erst, wenn jemand richtig mal was malen kann. Also, der muss ja nicht richtig was malen, aber ich wüsste zumindest gerne, dass die Grundkompetenzen einer anständigen Zeichnung, dass die vorhanden sind.
Ja.
Also, dass er auch Kringel und Streifen kann, super, aber dass er auch einen schön detaillierten Elefanten mal malen kann oder einen traurigen Clown. Das ist eine richtig arschlochige Einstellung, aber dass ich eben dann mal nicht vor einem Bild stehe und denke, das hätte ich auch malen können.
Sondern dass man weiß, der kann auch richtig was.
Guck mal, der kann das kann ich nicht. Frage, ist das so? Also können zeitgenössische Künstler in der Regel auch realistisch richtig gut malen oder zeichnen?
Naja, das kann ich natürlich jetzt nicht für alle Künstler und Künstlerinnen sagen, aber die KünstlerInnen, die ich kenne, mit denen ich mich beschäftigt habe, zum Beispiel Mark Roscoe, der hat oben eine große blaue Fläche, drunter zum Beispiel eine große rote Fläche. Also in seinen Anfängen, es gab in Paris eine große Ausstellung, in seinen Anfängen hat er ganz figürlich, ganz realistisch gemalt. Und er hat gesagt, ihm ist es so wahnsinnig wichtig, er möchte mit seiner Kunst Gefühle ausdrücken. Sein großes Ideal ist Mozart, der mit Musik so unglaublich tolle Gefühle auslöst bei einem Betrachter oder bei einem Hörer und Hörerin. Und das weiß man ja, dass die Farbe Rot eine ganz andere Wirkung hat als Blau. Und in der Kombination auch nochmal. Und wenn man vor diesen Werken einfach ein paar Minuten steht, dann glaube ich, wirken die Werke auch bei den meisten Menschen. Und sowas finde ich unglaublich spannend auch.
Also es gibt Leute, die können Elefanten auf dem Garagentor zum Beispiel malen, aber das sind dann keine Künstler.
Hattet ihr bei euch in der Siedlung, oder ich weiß gar nicht, wie das aussah, wo du groß geworden bist?
Wir hatten so Garagen, da haben wir immer Tennis gespielt, aber da war nichts auf die Garagentore gemalt.
Und das
leider.
War mal eine richtig heiße Phase in den 80ern, 90ern.
Hast du gesprayt?
Nein.
Ach so.
Da haben die
Eltern oder die Besitzer und Besitzerinnen dieser Garagentore, dann haben die so einen Projektor geliehen und dann haben die da ein Bild drauf projiziert und das haben die abgemalt. Dann hatte der eine einen Leuchtturm und der andere hatte, weiß ich ja, eine Savanne.
Das ist zum Heulen schön. Es ist zum Heulen schön.
Und ich war so traurig, weil meine Eltern haben das natürlich nicht gemacht. Die fanden das nicht geckig. Ich hätte das toll gefunden, da Sylt drauf zu haben oder so. Und bei uns gab es nur Streifen. Und das ist mir jetzt erst eingefallen.
Und 30 Jahre später sagt man danke Mama und Papa, dass da nämlich zum Beispiel kein Leuchtturm oder ein schöner Strandkorb drauf gesprayt wurde.
Ja.
Oh Gott. Nee, bei uns war da auch nichts drauf gemalt.
Na gut.
Schade. Ich bin wohl in einem nicht so künstlerischen Viertel groß geworden.
Wie du.
So war das. Da wurde es dir doch, guck, es wurde dir doch in die Wiege gelegt. Und du hast aber nichts draus gemacht, außer deinen scheiß Islandsocken. Genau, also man ist kein Künstler, weil man zum Beispiel Olifanten oder einen schönen Leuchtturm malen kann. Wohingegen andere, wie, wen erwähnte sie gerade, Mark Rothko oder Damien Hirst, die machen Sachen, da denkst du auf den ersten Blick, dass einfach so eingerahmtes Geschenkpapier. Aber da passiert, also wenn man sich mal ein bisschen Zeit nehme, dann passiert da was. Und das ist natürlich am Ende immer noch Geschmackssache, weil es ist nicht, und das finde ich wichtig, pauschal verpflichtend, dass man bei jedem Kunstwerk, das einem präsentiert wird, vor Ehrfurcht in die Knie geht, sagt Andrea.
Ich habe lange in Berlin bei der Deutschen Guggenheim Führung gegeben und da habe ich immer zu den Menschen gesagt, hier sind jetzt 100 Kunstwerke und wenn ihr 99 langweilig findet oder nicht interessant, aber ein einziges Werk euch irgendwie berührt oder euch auch ärgert, also Emotionen auslöst oder zum Nachdenken bringt, und jeder hat ja was anderes. Der eine assoziiert vielleicht mit einem Apfel die liebevolle Großmutter, die einem immer einen Apfel zum Abschied geschenkt hat. Und der nächste sagt, ich habe einen Freund, der hat einen tollen Apfelgarten mit einem Café. Ich müsste den mal wieder anrufen, was auch immer. Wenn es nur ein einziges Werk ist, dann finde ich, ist das schon toll. Wenn ich auf eine Party gehe und da sind 100 Menschen und ich komme mit einem in ein intensives Gespräch, ist das für mich eine tolle Veranstaltung.
Um nochmal auf dieses Thema Kunstunterricht und Interpretation von so Werken zurückzukommen, das hat Andrea ja gerade schon mal kurz angerissen, die Idee des Künstlers hinter dem Werk, die matcht tatsächlich relativ selten mit dem, was sich der Betrachter dabei denkt, und das ist auch vollkommen okay. Mhm. Und das macht ja eigentlich, also die Kunstklausuren, die wir früher geschrieben haben mit der Fragestellung, was hat der Künstler sich bei dem Werk gedacht, die macht das ja dann überflüssig, weil eigentlich gibt es ja keinen, also bei uns gab es damals ein richtig und ein falsch, das weiß ich, weil meine Interpretation war wohl oft falsch, aber eigentlich gibt es da natürlich gar kein richtig und kein falsch. Verdammt nochmal. Apropos, was sich der Künstler bei irgendwas gedacht hat. Die Banane mit dem Gaffertape, Panzertape. Wir waren schon anfangs kurz beim Thema. Also im Herbst, für alle, die es, kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand nicht mitbekommen hat, aber falls nicht. Im Herbst ist eine an die Wand geklebte Banane mit so einem Gaffertape für 6,2 Millionen Dollar bei Sotheby's versteigert worden. Ein Kryptowährungsmilliardär, Millionär, hat das auf jeden Fall gekauft und dann hat er es auch noch aufgegessen. Und da fragen wir uns, als fleißig arbeitende Menschen mit einem Boomer-Mindset, wenn es um zeitgenössische Kunst geht, haben die eigentlich all den Arsch offen? Das fragt sich Andrea auch, aber ein bisschen Hintergrundwissen hilft da. Erstmal zum Künstler, der hat sich das mit der Banane ausgedacht. Er heißt, ich würde es wahrscheinlich falsch aussprechen, ist aber egal, Maurizio Cattelan.
Richtig.
Cattelan.
Ja, es ist total verrückt und bescheuert. Die Geschichte ist aber die, dass der Künstler schon immer absurde Sachen macht. Das ist einfach sein Kunstkonzept. Dass er berühmt ist, er auch mal geworden. Er hat eine Papst Johannes Paul II. Statue, eine Skulptur in Italien aufgestellt. Dieser Papst wurde von einem Kometen erschlagen. Er hat eine vergoldete Toilette mal ausgestellt. Also er mag gerne schocken. Es gibt in Paris in der Sammlung Pinault ein Werk von einem kleinen, süßen Jungen, der also ganz niedlich und harmlos auf dem Boden kniet und so schüchtern in die Ecke guckt. Und wenn man um diese Skulptur rumgeht und diesen kleinen, schüchternen, ängstlichen Jungen sich von vorne anguckt, ist das Hitler. Da merkt man ja schon, das sind so Gegensätze. Und er mag auch provozieren, er mag Gegensätze. Also ich meine, dass der Papst von einem Kometen oder einem Meteoriten erschlagen wird, hat ja auch was Absurdes, hat was wahnsinnig komisch ist. Also das ist, sind ja so, das sind ja Brüche, das sind Schockmomente, es sind aber auch lustige Ideen.
Das hat mich jetzt ein bisschen weitergebracht.
Ja, also das finde ich klingt auch tatsächlich spannend. Ich glaube, für diese Beispiele, die Andrea gerade genannt hat, könnte ich mich auch begeistern. Aber es erklärt ja trotzdem noch nicht, warum die Banane jetzt so durch die Decke gegangen ist. Und die Erklärung kommt jetzt aber auch noch.
Das Werk heißt ja noch Comedian. Das muss man noch dazu sagen. Der Künstler hat vor vielen, vielen Jahren auf einer der wichtigsten Kunstmessen der Art Basel in Miami dieses Werk bei einer Galerie unten, also so 10 Zentimeter vom Boden entfernt, mit diesem Tapeband an die Wand geklebt. Und das ist ja nicht, ich präsentiere mich groß, sondern das ist ein ironischer Akt, das unten so hinzupacken und so auf dieser renommierten Kunstmesse, wo wirklich auch noch Van Gogh und alte Kunst ja auch verkauft wird, für mehrere Millionen, dann so eine Banane einfach auf den Boden zu kleben. Und das ist, natürlich hat er da auch den Kunstmarkt kritisch gezeigt und hat irgendwie gesagt, guckt mal, was macht ihr hier überhaupt? Ich klebe hier jetzt mal eine Banane hin. Und wer das dann damals gekauft hat, weiß ich nicht. Und derjenige hat das dann ja zum Auktionshaus gebracht und der hat jetzt dieses, ich glaube es waren 1,6 Millionen bekommen. Also das heißt, dieses Geld hat nicht der Künstler bekommen, Catalan, sondern das hat der damalige Käufer oder Käuferin bekommen. Und deswegen kann der sich halt freuen und aber der Künstler hat davon ja nichts abbekommen.
Es sollte jetzt aber keine Nachahmer produzieren, denn das habe ich gelernt, also dass du da demnächst dein Kaugummi in die Ecke klebst und auf die große Gewinnausschüttung wartest oder deine eine kaputte Steckdose wieder heile machst und dann wird die dem. Ja, weil das haben wir doch gelernt. Die Idee ist dann einmal aufgebraucht. Wir erinnern uns doch an den Künstler, der da in die Dosen geschissen hat. Weißt du das noch?
Ja.
Das ging auch nur einmal und dann war der Gag verbraucht.
Ja, da könnten sich auch übrigens der ein oder andere Musiker, EDM-Musiker heutzutage, könnte sich daran auch ein Beispiel nehmen und mal verstehen, dass manche Songs aus den 70ern, 80ern und 90ern vielleicht so gut waren, wie sie waren.
Alive and so begins.
Ja, stimmt. Oder Cardigans. Letztens wurden Cardigans mit Love Fool wurden von so einer K-Pop-Sängerin. Wir schreien, wirklich. Also auch da, wenn ein Gag
nehmt
einmal gut
mal
war.
Nehmt ein Beispiel an.
Genau. An dem, was Andrea sagt. Und ich fand das letztens ganz cool, Steffi, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, was Klaas Häufer-Umlauf im Baywatch Berlin Podcast erzählt hat. Ja. Zwei von ihm, glaube ich, so eine Art Weihnachtsgeschenke-Tipp. Der kommt jetzt reichlich spät, aber wenn man Kunst unterstützen will und sich das leisten kann, vor allem Kunstnachwuchs, und wenn man vielleicht mit ein bisschen Glück selbst irgendwann mal ein wertvolles Kunstwerk sich über die Malmkommode im Flur hängen möchte, viele unbekannte Künstlerinnen und Künstler, so Nachwuchskünstler, verkaufen ihre Werke im Netz und da kann man dann teilweise selbst Preise vorschlagen und die damit unterstützen. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass aus dem Maler, dem man mal für 200 Euro ein Bild abgekauft hat, irgendwann the shit in Sachen Kunst wird und zackig ist das Bild dann irgendwie vielleicht das 20-fache wert. Ja. Wer weiß es denn? Wer weiß es?
Meistens dauert das nur leider etwas länger. Also vielleicht produziert er vorher nochmal Nachkommen. Das besprechen wir übrigens gleich auch nochmal mit meinem Kunstexperten.
Wir kommen auch gleich zu dir. Wollte nur noch sagen, wenn ihr jetzt Bock habt, euch in die Kunst zu stürzen, aber keinen Bock habt auf, weiß ich nicht, Galeristen oder insgesamt auf andere Kunstinteressierte.
Auf andere Leute.
Auf andere Menschen. Internet hilft zum Beispiel beim Kunstflaneur, dem Online-Kunstmagazin. Für Hamburg zumindest von Andrea. Sowas gibt es aber auch für andere Städte. Wir mogeln euch da mal ein paar Tipps in die Shownotes.
Und auch den Link zum Kunststudierendenmarkt, den du gerade angerissen hast, habe ich schon mal rausgesucht. Habe mir da auch ein bisschen was rausgesucht, war aber auch noch nichts für meinen Geldbeutel. War etwas gegen mein Geldbeutel.
Und wäre da denn was, wenn wir beide zusammenlegen oder auch noch
Und wenn
nicht?
Sich einer von uns noch irgendwo verkauft. Oder meine Kinder. Ja, es ist nicht ganz so günstig. Okay. Also können wir jetzt nicht.
Aber was ein Scheiß-Tipp von mir? Willst du das sagen?
Nee, ist total in Ordnung. Aber wir können jetzt nicht Petersburger Hängung damit machen. Also ein Bild kann man irgendwo hinhängen.
Aber ich sag mal so, wir haben ja ganz durchgemischte Hörerschaft und wir haben ja vielleicht auch super, super reiche Hörerinnen und Hörer. Und für die ist das doch ein Tipp. Und die armen Schlucker unter euch.
Wir hatten noch letztlich diese eine Hörerin, die in diesem teuersten Hotel auf Sylt war.
Stimmt.
Genau.
Und für die, die kann sich da mal
meine
schön...
Meine Liebe,
da kannst du dir aber mal fürs neue Jahr
den armen Künstler unterstützen. Ich wollte kurz Post machen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, also gar nicht groß, ich wollte nur vielen Dank für die lieben Worte zur letzten Folge.
Da kamen ganz emotionale Geschichten.
Genau, ich möchte mich... Wir wollen uns bedanken. Die letzte Folge war, wenn Eltern älter werden. Das hat einige von euch wohl berührt und das hat uns glücklich gemacht, obwohl da die Gagquote themengebunden dann eher im Promille-Bereich lag. Aber das muss ja auch mal sein. War mal was fürs Gefühl. Vielen
Im
Dank.
Im einstelligen Bereich lag die. Aber heute...
Nee,
heute irgendwie ist auch nicht so ein gaggiges Thema. Aber nächstes Mal geht's um Sex.
Ja.
Da wird's wieder witzig. Das kann ich aber versprechen.
Ja, weil wir uns aber jetzt auch nicht über zeitgenössische Kunst lustig machen wollen, sondern das Gegenteil ist ja der Fall.
Lernen.
Wir wollen uns ja, reinfühlen. Wir wollen uns öffnen. Nicht überall, aber an einigen Stellen.
Wir wollen uns nicht überall öffnen, aber an einigen Stellen. Das hast du aber schön gesagt.
Ich sag's nochmal, ich war in Lütjenburg, ein kleines Örtchen an der Ostsee. Wie gesagt, Rocco Schamoni kommt daher, der Autor und Musiker, kennt ihn vielleicht. Und er ist auch ein Drittel von Studio Braun. Und der Künstler Daniel Richter kommt auch daher. Das ist wirklich einer der bekanntesten zeitgenössischen Künstler Deutschlands. Und dessen Bruder, der hat in Lütjenburg eine Galerie. Und da hängt wirklich alles. Also nicht nur Daniel Richter.
Aber schon auch, oder?
Ja, sondern auch, ja viel. Jonathan Mese, Ernst Karl, Christoph Klemmt. Diese Galerie ist so vollgestopft, wenn da mal eine engagierte Putztruppe ein bisschen zu sorgfältig wischt oder so. Oder ein verirrter Feuerwerkskörper sich da seinen Weg sucht. Dann wird es wahrscheinlich irgendwo eine Versicherung geben, die den Tränen nahe ist. Nämlich die dieser Galerie. Also da hängt ein Original neben dem anderen. Marc heißt der Galerist, also Marc Richter. Und bei dem war ich insofern richtig, als dass er sowohl was über den Kunstmarkt weiß, als halt auch über Kunsturheber, weil er ist ja mit einem verwandt. Und um die Anekdote vorwegzunehmen, Daniel Richter, der Künstler, der ist der älteste dieser drei Richterbrüder. Also
ist Marc der mittlere?
Nee, der jüngste. Ich glaube der jüngste. Mhm. Und wie in jeder Familie gab es ja dann von den Kindern zum Geburtstag von Oma und Opa oder Papa und Mama natürlich immer ein Bild. Und dann hat Daniel Richter, also als sie noch Kinder waren, hat dann sein Bild gemalt und an die Verwandtschaft übergeben. Und die Verwandtschaft war in Tränen nahe, überwältigt von so viel Schönheit und Ästhetik.
Und dann kam Marks Bild.
Und am Ende war das dann so, dann hat Daniel Richter immer die Bilder gemalt und die anderen haben die Gutscheine geschrieben.
Das ist geil. Das ist, als wenn du Ed Sheeran als Bruder hast. Richtig. Und dann stehst du dann mit der Blockflöte an Weihnachten und denkst, der fickt euch alle.
Nie drüber nachgedacht, was das für Kindheitstraumata sind, die sich da entwickeln. Aber so war das. Und mit dem Thema sind wir dann dementsprechend auch eingestiegen, weil sich das so anbot, ist die Kunstliebe ans Elternhaus gebunden. Sind Kinder aus wohlhabenden Bildungselternhäusern da im Vorteil? Wohlhabend waren die Eltern nicht von den Richters, Lkw-Fahrer und Eisverkäuferin, aber auch bei ihnen war Kunst immer wichtig.
Tatsächlich sind wir ja, eben weil wir eben einfach waren, sind wir in so einer Reihenhaussiedlung groß geworden mit ganz vielen Kindern. Das war fantastisch. Aber keiner von denen ist jemals in ihrer Jugend in irgendein Museum gekommen, sei denn die Schule ist mit ihnen irgendwo hingefahren. Irgendwann mit 15, 16, 17 sind dann wirklich, brechen Welten auseinander. Da ist nichts mehr. Die verschwinden einfach. Also auch nur durch diese Kunst, obwohl wir alle gleich arm sind.
Glaubst du denn, dass wenn man nicht frühzeitig mit Kunst in Berührung kommt, dass das Kind dann in den Brunnen gefallen ist oder kann man sich da noch reinfuchsen?
Auf jeden Fall kann man das. Aber das ist wie mit allem. Wenn man als Kind nicht Fahrrad gefahren ist und mit jetzt die ganzen Verrückten mit ihren E-Bikes draußen sieht, die fangen mit 50 an, E-Bikes zu fahren. Die fahren wie die Verrückten. Und ich glaube, mit Kunst ist es auch so. Nur, dass man bei der Kunst eben den Vorteil hat, wenn man älter ist, dass man viel lernen kann einfach. Aber wenn ich nicht von klein an rangeführt war, dann brennt es nicht in deinem Herzen.
Ich finde das bei Musik aber auch so, ne? Also wenn du als Kind von deinen Eltern schon viel Musik aus den 60ern, 70ern, 80ern vermittelt bekommst, dann finde ich, hast du auch jetzt heute ein anderes Verständnis für Musik als Leute, die David Guetta mit Forever Young hören und denken, oh, das ist ja ein tolles neues Lied und denen nicht mal bewusst ist, dass es dieses Lied, ich mag das Original auch nicht besonders gerne, aber dass es das wohl vor 30 Jahren auch schon mal gab.
Da hast du recht, aber trotzdem... Auch ohne Musikverständnis kann man sich Musik ja nicht entziehen. So wie man sich bildender Kunst entziehen kann.
Viel zugänglicher als Kunst, weil es immer da ist. Ne?
Ja.
Verfügbarer war das Wort, was ich suchte und gefunden habe.
kleiner Erfolg des Tages. Wir haben ein Wort gesucht und gefunden. Bitte.
Natürlich ist Musik, das wissen wir ja alle, Musik bewegt uns in unserem Herzen, in unserem Kopf, macht uns warm oder kalt irgendwie. Und
passiert dir das mit Kunst auch?
Ja, tatsächlich ist das manchmal so, dass man Arbeiten sieht, wo man sagt so, wow. Also ich habe so ein Beispiel, ich war jetzt in Wien, also ich war im Urlaub und ich kenne Erwin Wurm, habe ich mal irgendwo kennengelernt vor 10 Jahren. Dann guckt man sich so Erwin Wurm Arbeiten in Ausstellungskatalogen und so an und denkt immer, Mann, was ein Quatsch, ey, was ist, oh nee, was wollen die dafür haben? Boah, unglaublich. Und zufällig war in Wien eine Erwin Wurm Ausstellung. Und da habe ich gedacht, da gehe ich natürlich rein. Ne? Und ich habe echt gedacht, wow, Erwin, geiles Zeug. Echt, ich musste lachen und wir müssen ja auch über Kunst lachen manchmal. Also Kunst soll ja keine ernsthafte Angelegenheit sein und wir wollen nicht immer tiefgründig und wir wollen einfach Spaß haben, wenn wir uns Bilder angucken irgendwie und sagen, geil.
Aber ich finde, was er sagt, dieses, sie wollen an Kunst auch Spaß haben, also ich glaube ihm das schon, aber ich finde, dass das so in der Kunstwelt nicht so wirklich oft rüberkommt. Und ich musste letztens wieder dran denken, hast du die Harpe Kerkeling-Doku gesehen? Zu Anlässlich seines 60. Geburtstags. Und haben sie diese ganze Hurz-Geschichte nochmal aufgearbeitet, wo er ja mit seinem Kompagnon als, falls ihr das nicht kennt, könnt ihr euch in der ARD-Mediathek diese Doku nochmal angucken. Als polnischer Opernsänger vor einem Publikum singt, das der Oper sehr zugetan ist und nicht weiß, dass er das nur aus Scherz macht. Er hat auch so Perücke und alles getragen. Und dann hat er sich da irgendwie so eine vermeintliche Oper aus dem Arsch gezaubert und hat immer der Wolf, das Lamm und Hurz und so weiter. Und die Leute waren irgendwie völlig verstört und haben aber versucht, das total ernst zu nehmen und zu interpretieren. Und da denke ich auch, und dann ist er da auch, weiß ich noch, so in einen Streit mit so einer Dame gekommen, die gesagt hat, also dem kann man jetzt gar nichts abgewinnen. Und da habe ich so gedacht, ja, das wirkt halt alles wahnsinnig spaßbefreit.
Das Problem ist ja, dass man da den Künstler direkt sieht und der findet es ja selber nicht lustig, sondern er macht es ja selber.
Ja.
Präsentiert es selber, als wäre es ernst.
Ja,
deshalb würdest du ihn ja auslachen.
Da hast du recht.
Das ist, glaube ich, der Unterschied. Denn, aber ich gebe dir absolut recht, wo jetzt hier auch Marc von Humor spricht. Ich hatte auch immer den Eindruck, Galeristen, Künstler, Kunstfans, die gehen zum Lachen in den Keller. Aber?
Doch. Weil ich das wahnsinnig wichtig finde, dass die Leute eben auch über diese Hemmschwelle in eine Galerie kommen, weil sie es witzig finden und sich dann auf einmal total wohlfühlen in der Galerie, auch wenn sie nichts kaufen wollen oder müssen, sowieso nicht, sondern das einfach angucken und wenn sie dann lachen.
Also Lachen ist erlaubt, grundsätzlich. Ich finde ja, wenn er das so erzählt, dann klingt das so, als könnte die Galerie meine nächste Stammkneipe werden, ein Ort zum Verweilen. Aber du hast ja gesagt, eine Galerie, eine Kunstausstellung, da werden all meine Selbstzweifel werden da aktiviert. Mhm. Man fühlt sich unzulänglich. Also nirgendwo fühlt man sich dümmer, ärmer, unangemessen angezogen, wie in so einer Gesellschaft, wo nur alle schwarze Rollis tragen. Diese Angst konnte mir Marc Richter auch nicht so richtig nehmen, weil da sind oft Klugscheißer.
Ja, das stimmt. Das hat uns tatsächlich auch, als wir so jung waren, irgendwie Mitte 20, hat uns das wirklich aus den Galerien rausgetrieben. Eins hatte ich mir immer auf die Fahne geschrieben: Du willst nicht so werden wie die Typen. Mhm. Und das weiß ich nicht, warum das so ist. Es gibt immer noch total arrogante Arschlöcher unter den Galeristen, die wirklich meinen, sie sind die Könige. Dabei ist ein Galerist, das sage ich jetzt mal so, ne? Das ist jetzt ganz böse. Ne? Mhm. Ein Galerist ist einfach nur ein Kunstverkäufer.
Kommen wir zur zentralen Frage. Also für mich, wer entscheidet eigentlich, was gute Kunst ist und was nicht?
Qualität, Geschichte, Langlebigkeit, das sind ja wahnsinnig viele Faktoren, die damit rein. Zu welcher Zeit ist Kunst? Wenn wir an den Butterberg von Josef Beuys denken, dann denken wir, Alter, was ein Scheiß, ey. Der Krieg war zu Ende, alle waren in der Armut, alle, keiner hatte Bock auf Kunst, sondern wollte Häuser bauen, Autos kaufen und weiß ja gar nicht. Und dann kommt so ein Josef Beuys, so ein Künstler, mit so einem Hut in so einer komischen Safari-Weste und schmeißt da so einen Fetthaufen, so einen Butterberg in die Ecke. Butter war das Beste, das Geilste, das Butter auf dem Brot, Butter auf dem Weihnachtsstollen jetzt. Ne? Das sind so Dinge, die spielen da natürlich mit rein. Ist das gute Kunst oder zu welcher Zeit? Und im Grunde genommen kann man das nur für sich selbst entscheiden, ob es dann wirklich auch teure, gute Kunst wird. Also man muss ja unterscheiden. Ich habe hier Künstler in meiner Galerie, die machen eine wahnsinnig gute Qualität. Also und darum geht es.
Was ist denn die gute Qualität?
Ja, einen guten Strich zu haben, einen guten Strich zu haben, einen guten Bildaufbau zu haben, eine tolle Sprache, einem was zu erzählen in einem Bild, wo man sagt so, wow, das lässt mich jetzt mit kurzen Strichen, also so ein Christian Imme, ich sage mal Meister der Rohrfeder, wenn eine Rohrfeder ist ein abgeschnittenes Bambusstück. Wenn man sich die Arbeiten, Pferde im Galopp, also ich bin überhaupt gar kein Pferd.
Hast du gesehen?
Ja, hast du gesehen, genau. Die haben eine Dynamik, diese Pferde. Dabei sind die ja nicht gezeichnet, sondern die werden dahin geworfen, weil mit einer Rohrfeder kann man nur hinwerfen. Wenn man anhält, macht das flupp und dann ist ein dicker Fleck und der hat in dem Pferdebein beim besten Willen überhaupt nichts zu suchen. Und das ist dann irgendwie gute Kunst. Das heißt aber nicht, dass er 100.000 Euro bringt oder 5.000, sondern die kosten nur 1.000 Euro so arbeiten.
Ich möchte mich einmal entschuldigen, dass ich so laut dazwischen gelacht habe. Aber es war wieder so ein Moment, was hat er gesagt, Meister der Rohrfeder?
Ja, ich kannte gar keine Rohrfeder.
Ja, ich natürlich auch nicht. Er sagt das natürlich so, als wäre das natürlich klar, dass man weiß, was eine Rohrfeder ist und wie man damit gut in kurzen Strichen zeichnet. Und das sind halt so Momente, wo man so denkt, ich weiß nicht, worüber du sprichst.
Aber ich glaube, wir müssen einfach mal im Kreativmarkt beim Tonpapier rechts abbiegen.
Nee, ich müsste erst mal in den Kreativmarkt rechts abbiegen.
Ja, der ist neben dem Budni unten.
Im Mercado, in Altona, im Einkaufszentrum.
Und da wird es wohl auch Rohrfedern geben. Ich glaube, so weit müssen wir gar nicht gehen. Aber man merkt schon, es gibt auch Sachkriterien, wie man sagen kann, das ist gut und das ist eher scheiße. Und wenn man sich lange damit beschäftigt hat, dann wird man das wohl halbwegs hinkriegen.
Das ist ja auch, um wieder den Vergleich zur Musik zu schlagen, dass Leute raushören können, also nicht, ob es muss nicht darum gehen, ob ein Song gut ist oder nicht, aber ob er gut produziert ist.
Ich träume ja immer davon, wenigstens mal so ein paar Möbel abzucyceln oder mal ein paar Kerzen für dich zu ziehen, aber bei Rohrfeder bin ich immer noch nicht.
Aber wir können ja mal eine Bienenwachskerze rollen zusammen, aber erst wenn die Weihnachtszeit wiederkommt und das ist Gottlob noch 12 Monate, 11.
Auch wenn jetzt die Pferde da jetzt nicht das bringen, was sie wohl wert sind, in Marc Richters Galerie konnte ich mich, wie gesagt, nicht einrichten. Das sprengt wirklich jedes Budget. Aber ein bisschen was an der Wand, außer ein Schlüsselbrett oder ein Familienplaner, das wäre ja auch für uns mal ganz schön. Deshalb habe ich ihn gefragt, wo kauft man denn Kunst? So normale Leute wie ich.
Also nicht bei IKEA.
Nee.
Also, man kann ganz toll in allen Künstlerverbänden, also ich sage jetzt mal BBK Kiel, den gibt es auch, in Hamburg gibt es auch die Verbände von jungen Künstlern. Und da kosten dann so kleine Arbeiten, kosten dann manchmal nur 30, 50, 70 Euro. Und die kriegt man für kleines Geld und dann kauft man sich für 500 Euro irgendwie eine Arbeit, die einem gefällt, was dann vielleicht auch sogar ein Unikat ist, dann hat man schon ein Kunstwerk und nicht ein IKEA.
Ich war gerade richtig gespannt, was für Summen er nennt.
Okay,
aber voll okay. Also 30 Euro, 50 Euro kann einem das ja schon.
Also da gehen auch Leute bei ihm in die Galerie und lassen sich einrichten. So ist es nun nicht. Ne?
Ich dachte, du sagst, da gehen auch Leute zu ihm in die Galerie und fragen, was haben sie für 30 Euro?
Ja. Wir haben ja jetzt viel bildende Kunst mit Popmusik verglichen und da hat mir eine Frage, ist mir noch auf den Nägeln. Hat mir auf den Nägeln gebrannt, so sagt man, glaube ich.
Auf oder unter, kann man beides sagen?
Nee, auf.
Bitte weiter, nee, es geht beides.
Das wirklich?
Hab ich mal recherchiert.
Inwiefern sind denn berühmte Künstler auch richtige Popstars mit dem entsprechenden Lifestyle?
Eigentlich wollen die alle ihre Ruhe haben. Also Künstler sind ja Leute, das ist tatsächlich ja so, die gehen gerne in ihr Atelier, da leben die ja alle. Mhm. Die haben Musik, die haben Bücher, die haben Sofas, die haben Betten da, die haben Küchen, die haben alles in ihren Ateliers. Und da dödeln sie am liebsten den ganzen Tag rum und wollen von niemandem gestört werden.
Ja, aber Frauen und Sex und Drogen, sowas wenigstens?
Ja.
Also ohne da jetzt
aber,
so nah, also so ein bisschen.
Aber die meisten Künstler, wer ist denn mit 30 so populär?
Wir stellen fest, wenn der Erfolg so richtig groß ist, dann ist man mit dem Sex schon durch bei den meisten Künstlern.
Okay.
Das ist natürlich ungünstig. Aber auch wenn der Job des Künstlers oder der Künstlerin jetzt dementsprechend deutlich an Attraktivität eingebüßt hat, wie wird man es denn? Also, dass man Kunstliebe nicht lernen kann, das hat Marc Richter ja schon eingangs gesagt. Wie ist denn mit der Kunst an sich? Ist ja jetzt kein Ausbildungsberuf. Man kann natürlich an eine Kunsthochschule gehen, ist ja klar. Also die Frage war, kann man das lernen? Also kann man Künstler werden?
Nee, nicht wirklich. Also entweder hat man es oder man hat es nicht. Also dieses Ding, dass Millionen von Menschen jetzt irgendwie Kunst studieren, die sollen lieber Taxi fahren gehen oder irgendwie, keine Ahnung, auf dem Bau oder Kellner oder Arzthelferin werden. Aber dieses Kunststudium-Ding. Künstler kommen, ich nehme jetzt mal wieder einfach meinen Bruder. Der hat von klein an gemalt. Der hat einfach Bock gehabt zu malen. Dieses auf Druck irgendwie, ja, ich studiere jetzt Künstler irgendwie, dann fängt man an, ja, weil sie zu doof für Jura oder Medizin waren, werden sie, studieren sie dann Kunst.
Das ja, man muss schon eine Mappe abgeben oder so.
Ja, man muss schon eine Mappe abgeben und dann
ja, weiß
guck
ich
dir
ja
doch
nicht.
Die Mappen an. Soll ich dir mal ein paar Mappen zeigen?
Hast du Mappen hier?
Ja, von kommt immer mal einer, der mir irgendwelche Mappen reingibt.
Also falls ihr das seid, die da gerade bei Richters eine Mappe abgegeben habt. Ich habe das Gefühl, der Galerist geht da mit einem gewissen Vorbehalt ran. Wenn überhaupt.
Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, aber die Leute, die Kunst studieren, die machen ja nicht Abi und denken dann, ach, jetzt könnte ich mal versuchen, was zu malen. Also da denke ich so, weil er sagt, sein Bruder hat natürlich von klein an gezeichnet oder gemalt, dann würde ich denken, dass die Leute, die Kunst studieren, den gleichen Weg gegangen sind und hoffen, den gleichen Weg weiterzugehen. Ja, Talente sind natürlich ja trotzdem unterschiedlich verteilt.
Zum
ne?
anderen, also. Und zum anderen auch noch Selbstbewusstsein ist auch unterschiedlich verteilt.
Ja,
oder?
Und auch Glück und Unglück
auch das,
und zum
ja.
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein ist auch unterschiedlich
ja, jetzt verteilt. Sind wir ein bisschen abgebogen, aber das hat mich noch interessiert. Ein bisschen einen kleinen Blick in die Künstlerseele wollte ich noch reinwerfen. Ich habe noch was Praktisches zum Abschluss. Welchen, also mich überfordert das zumindest immer, welchen Rahmen sollte man denn nehmen für ein
oh,
Bild?
Ja.
Ja, schwarz. Schwarz ist ein guter Rahmen für Bild. Gar nicht viel Schnickschnack. Könnt ihr da noch eine Anekdote mit Armin Müller-Stahl ja. erzählen? Weltbekannter Schauspieler, der malt sein ganzes Leben. Und mit dem habe ich schon 2-3 Ausstellungen gemacht, weil ich den wahnsinnig schätze, weil der so geerdet ist. Und mit dem bin ich drüben in meinem anderen Haus, in dem du ja warst, hatte ich große Ausstellungen. Und dann sind wir bis im letzten Raum gewesen, da wo die Ernst Karls hängen und so weiter. Und da hat er zu mir gesagt, Herr Richter, Sie lieben schwarze Rahmen. Ne? Und bevor ich was sagen konnte, hat er gesagt, ich auch.
Gib mir das Herz auf, ich glaube, Armin Müller-Stahl ist 94.
Ist der?
Mhm. Und noch einmal die Frage an den Galeristen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Künstler nicht besonders reich werden. Trotzdem sind ja wahnsinnige Werte im Umlauf. Wie kann man das vielleicht noch mal ein bisschen abschöpfen?
So richtig reich werden die, die Kunst kaufen, also wenn wir mal über Auktionen sprechen, und wir irgendeinen Künstler nehmen, der dann ein Kunstwerk vor 30 Jahren in, keine Ahnung, in Kirchner, in Pechstein oder irgendeinen alten Expressionisten für damalige 20 Reichsmark gekauft hat oder 30 und der das in der Familie weitervererbt hat und die Dinger jetzt für 5 Millionen verkauft werden aus dem Familienbesitz, die werden richtig reich. Was lernen wir daraus? Dass Kunst wie Aktien ein langfristiger Handel sind.
Und dass man sich mit seiner Verwandtschaft gut stellen sollte, das
ja.
lerne ich daraus.
Ja, genau. Und dass man, wenn man anfängt, Kunst zu kaufen und Immobilien, dann soll man auf jeden Fall Kinder zeugen, damit man denen das vererben kann und die was davon haben.
Das ist ja wirklich richtig scheiße, dass man als Künstler dann eigentlich weiß, dass man selber nie reich damit werden wird, sondern eher die Leute, die frühzeitig an einen geglaubt haben. Und im Zweifel ist man schon tot, wenn das dann erstmal richtig abgeht mit die Preise.
Und das stimmt. Oder du bist einfach schon sehr reich und steigst auf einem ganz hohen Level ein und dann tut sich da vielleicht noch was. Obwohl bei Kunst, das habe ich auch gelernt, das ist schon auch sehr viel Moden unterlegen.
Hattest du Angst, da was kaputt zu machen?
Nein, aber wir sind nach hinten gegangen und dann hatte der vorne die Galerie gar nicht abgeschlossen.
Oh Gott.
Das hat mich vielleicht. Ich wohne in Altona.
Der liebt aber auch den
Ich wohne in Altona. Da musst du nur ein Pfandglas vor der Tür stehen lassen. Das ist in 20 Sekunden weg. Aber was will man auch machen mit so einem Kunstwerk für 10.000 Euro? Das kannst du ja nicht in Pfandautomaten stecken. Ne?
Kleinanzeigen reinstellen.
Und das ist das Fazit.
Also tatsächlich gibt es schon Kriterien für gute Kunst. Zum Beispiel der Strich. Dafür muss man allerdings sein Auge ein bisschen trainieren. Ist ein bisschen mühselig, aber geht, wenn man richtig Bock auf Kunst hat.
Kunst wirkt oft so ein bisschen elitär. Also Kunst zu besitzen ist sicherlich auch eine Sache für Leute, die es sich leisten können. Kunst angucken geht aber auch fürs schmalere Portemonnaie oder teilweise sogar kostenlos. Man muss nur ein bisschen recherchieren, wo.
Genau, gute Kunst kriegt man ja zum Beispiel im örtlichen Kunstverein oder auf Plattformen, wo StudentInnen ihre Sachen anbieten.
Wenn man, wie wir zum Beispiel, das Kunstinteresse nicht schon im Elternhaus anerzogen bekommen hat, dann ist es trotzdem nie zu spät, in die Welt mal abzutauchen, auch wenn man es, wie Marc Richter gerade gesagt hat, dann vielleicht ein bisschen schwerer hat. Also in Galerien und Museen sind überraschenderweise auch Leute willkommen, bei denen früher ein Carpe Diem Wandtattoo in der Küche hing oder ein Miro-Kunstdruck aus dem Baumarkt im Flur.
Bei Kunst ist es wie bei Kindern und Gemüse. Wenigstens probieren, soll ja schadlich sein.
Ja, einige Kunstwerke lösen unweigerlich in einem das Gefühl aus, sagen zu wollen, dass man das nur auch selbst hinbekommen hätte. Aber Kunst bedeutet nicht, dass irgendjemand besonders gut einen Vogelstrauß zeichnen kann, sondern es soll in erster Linie Gefühle ausdrücken und erzeugen. Und da muss man sich in einer Ausstellung vielleicht auch mal eine Minute mehr Zeit nehmen. Den Gedanken, das könne man ja auch selber machen, einfach mal loslassen. Das gilt auch für mich. Und dann gucken, was passiert, wenn man sich so ein bisschen mehr einlässt auf ein Kunstwerk.
Wenn man bei allen Dingen übrigens immer denken würde, das könnte ich auch selber machen.
Ich denke das bei wirklich wenigen Dingen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also du gehst ja auch nicht Brötchen kaufen und sagst, hätte ich besser selber
machen. Nee, hätte ich auch nicht besser. Es gibt auch wirklich wenige Dinge, die ich selber besser machen könnte, als die Leute, die es machen. Aber die Banane an die Wand kleben.
Mit die Pommes hätte ich wirklich besser frittiert. Schwarze Rahmen sind vollkommen okay, mehr muss gar nicht. Macht euch da nicht zu viele Gedanken.
Man muss nicht alles geil finden, was als Kunst deklariert wird. Man findet ja auch nicht jeden Song geil, den irgendein Musiker veröffentlicht. Also Sachen scheiße finden ist erlaubt.
Das als Tipp, falls ihr selber eine Künstlerkarriere plant. Künstler ist man oder halt auch nicht, wer seinen Job kündigt und mit einem VHS-Kurs Ostasiatische Landschaftsmalerei einen Karrierestart plant, der setzt vermutlich aufs falsche Pferd, so traurig es ist.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Das wir beide, Steffi und ich, das Thema Esoterik und Wunderheilmittelchen nicht so mit ganz offenen Armen begrüßen. Das wird euch nicht neu sein. Ihr erinnert euch an unsere Folge zum Thema Esoterik. Aber es gibt so ein paar Kräuter, Zaubertees, Pflanzen oder Steine, die versprechen eine herrliche Sache und zwar ungehemmte Geilheit.
Es geht um Aphrodisiaka. Ich freue mich schon riesig drauf. Freiverkäufliche, legale Substanzen, die die Libido wohl ins Orbit ballern sollen.
Ja.
Da sagen auch wir nicht nein. Da sind wir offen.
Mhm.
Wir kommen ja eher aus einer Welt, in der ein Jude Law-Film mit Überlänge schon als Luststeuerungsmittel gilt oder ein heterosexueller Mann, der mehr als 2 Monate Elternzeit nimmt. Da komme ich gut drauf. Aber wem das nicht reicht, der hat vielleicht Interesse an Austern, an Ginseng, an Boxhornklee. Soll angeblich alles wild machen.
Und wir wollen im neuen Jahr nicht für sexuelle Flaute in eurem Leben verantwortlich sein, sondern wir bieten uns gerne an, das Gegenteil zu bewirken. Und da kennen wir gar nichts, da gehen wir mit dem ganzen Körper rein, Steffi und ich, und probieren vielleicht auch mal ein bisschen was aus im Haus.
Dann müssen wir jetzt aber mal bestellen langsam, ne?
Stimmt.
Da muss man vielleicht auch die eine oder andere Sache noch verarbeiten, zum Beispiel in einen Teig kneten oder so. Ich sag's dir nur.
Okay.
Aphrodisiaka, geil werden mit Sachen aus dem Garten, aus dem Kräuterregal oder aus dem Internet oder mit Sachen von die Viechers, auch im Tierreich wird
ja,
wohl der...
Da kann man Sachen abschaben und ablecken,
ja.
Aber wir sagen euch noch nicht von was. Das könnt ihr mal ausprobieren. Ja,
alles
mal ein paar
legal, was wir machen übrigens.
Ja.
Ne? Also nicht, dass wir da jetzt irgend so Nashorn importieren.
Das habe ich aber auch gelesen, stimmt. Aber das, sowas tun wir nicht.
Dass man das einfach so in so einem chinesischen Online-Versand, dass das da morgen, nächste Woche
beim
Donnerstag...
Beim Zoll abholen noch. Hier in der City Nord. Nicht in der City Nord, in der Hafen City.
Ja. Also um all diese Dinge geht es in der nächsten Folge vom Flexikon. Es wird also mal wieder ein Sexikon. Und wir wissen, dass das bei einigen von euch zumindest schon mal für emotionale Erektionen sorgen wird. Und das machen wir sehr gerne.
Gerne.
Ich freue mich schon. Ich hatte übrigens schon Viagra. Habe ich schon mal erzählt? Habe ich
schon mal
verschrieben bekommen.
Gegen was? Also jetzt kommt ja so eine Auflösung. Es ging nicht um, hast du keinen hochgekriegt oder hatte das jetzt? Es wird ja irgendwie.
Ich habe noch nie einen hochgekriegt.
Noch nie. Schmerzen oder so.
Nee, gegen Durchblutungsstörungen.
Ach, dieses Fibromyalgie oder wieder. Also diese.
Wie heißt deine, das?
Heißt das nicht Fibromyalgie? Dass du immer so eiskalte Fingerchen kriegst,
ja, genau.
Die ganz hell.
Und
hat das geholfen?
Also ich habe das mal genommen, aber das hat jetzt nicht. Also das. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich mir da was reinknallen muss, nur weil ich am Tag mal weiße Finger habe. Da habe ich mir den Taschenwärmer gekauft.
Stundenlang bumsen.
Ja.
Entschuldigung. Oh, die Folge wird schon wieder dann richtig unangenehm.
Jetzt.
Ciao.
Tschüss. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Hallo, ich bin Gundi Schulze.
Herzlich willkommen im Zirkus Roncalli.
Im Podcast Zirkusträumer erzähle ich euch die Geschichte des Zirkus Roncalli.
Man erfüllt sich natürlich immer wieder Träume, wenn man sagt, was hätte ich denn gern?
Dieser Zirkusträumer ist Bernhard Paul. Zirkusdirektor, Geschäftsmann, Clown. Und ein Mann mit erstaunlichem Durchhaltevermögen.
Zirkus ist Theater des Volkes und ist für jeden da. Zirkus ist von Kind bis zur Großmutter, vom Intellektuellen bis zum Fabriksarbeiter. Also für jeden, also auch für Kinder. Und deswegen überhaupt nicht schwerer verständlich wie für Erwachsene.
Er hat als Kind davon geträumt, zum Zirkus zu gehen. Weil er mit dem Zirkus, der in seinem österreichischen Heimatdorf gastierte, nicht mitreisen konnte, gründete er seinen eigenen Zirkus. Es ist die Geschichte vom Scheitern und Wiederaufstehen, von einem Familienunternehmen, vom Aufwachsen zwischen Ponys und Clowns. Und es geht um die Frage, was ist mit Leidenschaft alles möglich?
Nach wie vor liebe ich die Clowns und die Spaßmacher.
Und was ist der Preis? Mehr von Bernhard Pauls Zirkusreise, von Macht und Magie der Manege, hört ihr in Zirkusträumer Roncalli in der ARD-Audiothek.